Ja, Vokation müssen wir ins Thema rüber retten heute Morgen unter der Überschrift Sein Ruf. Wie finde ich meine Bestimmung? Als ihr beide da gerade so standet, Anja und Anna, da habe ich mich daran erinnert, ja, vor 7 Jahren habe ich ja tatsächlich auch hier an dieser Stelle als Pastor nochmal einen Ordinationssegen empfangen. Da war ich schon 10 Jahre Pastor, aber einfach für die Aufgabe hier in der FEG Extertal. Und ich weiß, dass ich am Anfang auch dachte, naja, kann man jetzt machen. Und als ich dann aber da stand, wurde mir das doch nochmal bewusst, als ich dieses Ja-Wort gegenüber der Gemeinde gab und sagte, ja, ich will mit aller Kraft mich einsetzen für diese Gemeinde, ne, sie auch lieben, fast wie bei einem Eheversprechen, auch in schlechten Zeiten. Das hat nochmal was mit mir gemacht. Also Berufung zu erfahren, macht etwas mit uns. Und da ist natürlich ein Augenblick zu wenig, sondern Gott muss euch immer wieder die Kraft geben, auch euch zwei in eurer Berufung, dass ihr ein Ja findet zu dieser Aufgabe. Und dafür braucht es Motivation und braucht es Kraft. Und da sind wir bei unserem Thema heute Morgen. Vokation, Vokare rufen, einen Ruf erhalten, eine Berufung erfahren, in eine Aufgabe hineingerufen werden. Das ist etwas Wunderschönes und etwas unglaublich Aufregendes, weil wir Menschen wurden für so eine Berufung gemacht. Das steckt in unserer DNA. Seitdem wir von Gott geschaffen wurden, hat unser Herz einen Platz für so einen Ruf, der an uns ergeht. Und wir hören den und sagen, ja, das ist der Ort, an dem ich leben soll, an dem ich dienen soll. Und wenn dieser Ruf von Gott kommt, dann hat das was ganz Ursprüngliches, was unfassbar Kraftvolles. Wir alle lieben es, so einen Ruf zu empfangen. Zu wissen, das ist mein Platz. Und dann gibt es sehr viele Menschen in unserer Welt, die haben diesen Ruf niemals gehört. Sie sind völlig desorientiert. Sie haben nie einen Ruf über ihrem Leben empfangen und die Weltanschauung, mit der sie vollgestopft wurde, sagt auch zu ihnen, es gibt sowas nicht. Musst du dir selber suchen. Aber die Bibel sagt uns nun was ganz anderes und ich habe auch was ganz anderes in meinem Leben erfahren, nämlich, dass dieser Ruf Gottes etwas in uns bewegt. Und glaub mir, es gibt gute und schlechte Rufer. Ich habe mich vor ein paar Wochen nochmal bei so einer Doku im Fernsehen daran erinnert, wie gewaltig dieser Aufbruch während des Dritten Reiches gewesen ist. Dieser Ruf eines Verführers an die Jugend ihrer Zeit. Und sie sind ihm gefolgt zu Tausenden. Das war ein Ruf, versteht ihr? Und der wurde gehört. Und das hat was in den jungen Leuten ausgelöst. Und er hat sie ins Verderben geführt. Und jetzt seht mal im Gegensatz dazu den Ruf von Jesus. Das hat im Neuen Testament eine ganz wichtige Bedeutung. Immer wieder ist davon die Rede, dass Jesus ruft in die Nachfolge, dass Leute aufstehen. Das Rufen kommt in den ganzen Evangelien immer wieder vor, weil es um diesen Ruf Gottes an die Kreatur geht, dass du erkennst, zu was du bestimmt bist, für was du geschaffen wurdest. Und da sind wir bei unserem Thema heute Morgen, 1. Petrus 4, 10-11. Ihr habt die Verse schon gehört, ich lese sie uns jetzt nochmal vor. Denn was Petrus uns hier schreibt, hat im Grunde genommen genau damit zu tun, nämlich wie ich meine Bestimmung finde oder den Ruf Gottes empfange für mein Leben. Ich lese uns das nochmal vor, 1. Petrus 4, 10-11. Da heißt es, und jetzt dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, rede er's als Gottes Wort. Wenn jemand dient, tue er's aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was hat nun dieser Text mit dem Ruf oder mit der Bestimmung zu tun? Wir wollen ein bisschen miteinander einsteigen. Ich muss den wichtigsten Begriff dieses Textes an den Anfang ziehen. Ihr habt diesen Begriff des Haushalters eben mitbekommen. Und den möchte ich vorwegstellen. Das Erste, an was wir denken müssen, wenn es um die Berufung geht, das sagt Petrus uns heute, ist, dass wir das ist wichtig, dass wir kapieren, dass wir Verantwortung übernehmen für die Berufung unseres Lebens. Weil wir Haushalter sind, sagt Petrus hier. Haushalter oder Verwalter. Also das klingt nach Amtsstube. Ich weiß nicht, wer von euch gerne jetzt Verwalter unbedingt sein möchte. Das klingt statisch, das klingt nach Akten. Also da, wo nur noch verwaltet wird, da ist alles unbeweglich. Wer möchte schon Verwalter sein? Aber dieses Wort im neutestamentlichen Kontext hat eine viel umfangreichere Bedeutung. Im Griechischen steht hier Oikonomoi. Das war derjenige, oft waren das Sklaven, aber in sehr hoher Position, die verantwortlich waren für die Führung eines großen Haushaltes, manchmal sogar mittelständische Unternehmen, die haben Geld angelegt, Reparaturen veranlasst, waren für die Wartung und Pflege zuständig von Immobilien, mussten Entscheidungen treffen, mussten Planungen durchführen. Wir würden heute sagen, das waren Manager. Ich weiß nicht, ob du gerne ein Manager wärst. Da würden sich jetzt einige melden und sagen, also ja, finde ich ganz cool. Andere würden sagen, oh nee, komm mir auf. Das kann jetzt nicht notwendig sein, dass ich vorher ein Manager werde, bevor ich meine Berufung finde. Aber das ist wichtig, dass wir das gleich hier verstehen. Es geht hier darum, dass ein Verwalter eine kompetente Person ist, die ambitioniert ist, vielseitig begabt, bereit ist, immer etwas zu lernen und weiterzukommen. Eine Person, die mit Verantwortung umgehen kann. Eine Person, der man etwas anvertrauen kann, die die Bedeutung ihrer Aufgabe kennt. Sprich, jemand, der eine Vokation empfangen hat. Und das sollen wir sein, wenn es um die Frage unserer Berufung und um die Frage geht, wie wir unser Leben führen. Jesus hat dieses Bild deswegen oft verwendet. Er liebte das, Gleichnisse zu erzählen mit Verwaltern. Überleg mal das mit den Talenten. Also Verwalter kommen ständig vor in den Predigten von Jesus, weil wir alle Haushalter sind. Wir verfügen über etwas, das uns in Wahrheit nicht gehört, nämlich über unser Leben, über unsere Gaben, über all das, was wir so zum Leben haben. Wir sind dazu bestimmt, mit der Zeit, die uns gegeben ist, etwas zu machen und mit den Dingen, die uns gegeben sind, weil irgendwann wird einmal Rechenschaft von uns gefordert. Merkst du was? Du bist ein Verwalter deines Lebens. Du bist ein Manager deines Lebens. Du kannst sagen, ich finde Manager sein doof. Aber das ist ein echtes Problem, wenn du aufhörst, über dein Leben strukturell nachzudenken. Wo du eigentlich in deinem Dienst stehst, was du für Gaben hast, wo Gott dich hingestellt hat, das ist eine wesentliche Aufgabe. Wir leben heute in einer Zeit, da ist das ein bisschen anders. Da hat man manchmal den Eindruck, das höchste Ideal ist, 120 Jahre alt zu werden und zwar möglichst unbehelligt. Ohne viel Stress und ohne irgendwie was, Hauptsache gesund. Mir fiel nochmal die Lebensgeschichten vieler berühmter Musiker vor 250 Jahren in die Hände, wie Mozart oder auch wie Beethoven. Wusstet ihr, dass diese genialen Leute manchmal nur 50 Jahre alt geworden sind? Die sind jung gestorben und in diesen wenigen Lebensjahren haben die all das reingepowert, was Gott ihnen an Gaben gegeben hat, weil sie unbedingt wollten, dass das aufgeschrieben wird, dass diese Musik verfasst wird. Merkt ihr was? Das ist eine bisschen andere Aufgabe da. Der Mozart, von dem wird berichtet, wie der seinen Tag geplant hat, um das da alles reinzukriegen. Und das ist ein wichtiger Punkt gleich am Anfang bei diesem Text. Du musst Verantwortung übernehmen für dein Leben. Hast du diese Rolle, hast du deine Rolle verstanden? Raus aus diesem Herumdümpeln hin zum Gestalten, weil Gott dir Fähigkeiten und Gaben gegeben hat. Und nun kommt hier die zweite Zumutung. Petrus fängt jetzt mit einem Punkt an, der sehr unangenehm ist. Also er sagt, wenn du an diesen Punkt kommen willst, du hast verstanden, dass du nachdenken musst, aber jetzt fragst du dich, wie soll das denn gehen, dass ich meine Berufung finde? Das sagt Petrus, du musst erstmal dienen lernen. Dienen hat einen miserablen Ruf. Wenn ich jetzt fragen würde, wer von euch gerne dient, da würdet ihr vielleicht aus frommem Mitgefühl eure Hand heben und dann irgendwie sagen, ja natürlich, als Christen dienen wir ja gerne. Nix da, wir hassen es zu dienen, weil wir befürchten, dass man uns ausnutzt. Weil wir immer denken, dass wir unter unseren Fähigkeiten eigentlich eingesetzt werden, dass wir eigentlich viel besser eingesetzt werden müssten, dass wir unter unseren Möglichkeiten bleiben. Dienen, das ist voller Verdächtigung, wenn man dieses Wort uns nennt. Ihr beiden habt ja mit Kindern zu tun, deswegen habe ich eine Geschichte gesucht, die aus dem Schulalltag kommt. Also der kleine Jonas hat Schwierigkeiten mit dem Buchstaben R. So gab ihm seine Lehrerin die Aufgabe, folgenden Satz zu Hause zu üben. Ein rasendes Rentier rennt auf dem Rasen rauf und runter. Ein paar Tage später in der Nachhilfestunde fragt sie ihn den Satz ab und er beginnt und sagt folgendes. Der schnelle Elch lief auf dem Feld auf und ab. Also ist man ein schlauer Junge, oder? Seine Lehrerin staunt, Jonas hat alles getan, um die Verwendung des Buchstabens R zu vermeiden. Er hat den Inhalt perfekt wiedergegeben. Viele von uns machen es mit dem Dienen genauso. Wenn der Pastor anfängt, über Dienen zu reden, dann ist man raus. Schlechte Erfahrungen, keine Lust und kein Bock. Und nun sagt Petrus hier, dient einander. Wenn ihr eure Berufung finden wollt, dient erst einmal. Denn alles, was Gott uns gibt, haben wir in Wahrheit nicht nur für uns selbst. Wir machen damit kein Selfie, sondern wir sollen diese Gaben einsetzen für andere, im Dienst für die Gemeinschaft. Und du entdeckst deine Berufung dann, wenn du bereit bist zu dienen, weil in dem Moment sich Gott dir offenbart und dir deinen Charakter und deine Fähigkeiten noch mehr aufschlüsseln wird. Jetzt sage ich mal was. Angst vor dem Dienen ist eine Bremse für die Berufungsfindung. Ich habe manche junge Leute auf ihrem Weg begleitet. Alle, die bereit waren zu dienen, haben ihre Berufung leichter gefunden. Ich glaube, dass das wirklich stimmt. Ich habe da lange drüber nachgedacht. Aber ich glaube, dass es wirklich stimmt. Nur wer bereit ist zu dienen, der findet seine Berufung. Und deswegen müssen wir das Dienen neu definieren und neu begreifen für uns. Dienst bedeutet bei Gott niemals eine Hiwi-Arbeit. Das hat damit gar nichts zu tun, sondern im Dienst entdeckst du dich selbst als ein von Gott Geliebter und Begabter. Du erkennst deinen Wert. Gott benutzt dich niemals für irgendwas, sondern er bringt dich weiter. Er hilft dir, einen Beitrag leisten zu können, gebraucht zu werden. Und du legst dein Leben in seine Hand. Das ist das Prinzip des Dienens. Dienen macht zutiefst glücklich. Und genau deshalb will der Teufel das Glück verhindern. Immer wenn es darum geht, etwas unter unsere Würde zu tun oder erstmal irgendeine Arbeit in Vorleistung zu erbringen, da kommen diese Stimmen aus unserem Umfeld auf, die sagen, nee, das will ich nicht, das kann ich nicht, ich traue mich nicht, das ist unter meiner Würde, ich möchte nicht. Denn sobald wir in die Bereitschaft gehen zu dienen, kommt Christus uns ganz nah und genau das möchte der Feind verhindern. Deswegen, wenn du dienst, dann kommst du deiner Bestimmung auf die Fersen. Das dritte hier, empfange und setze ein. Und jetzt schreibt Petrus, ein jeder diene mit der Gabe, die er empfangen hat. Die Bibel geht davon aus, dass jeder, der ein Nachfolger von Jesus Christus ist, eine Gnadengabe empfangen hat. Sie wird geschenkt. Sie ist ein Produkt der Liebe Gottes. Er beschenkt uns mit etwas. Also Gottes Großzügigkeit fließt durch dich. Das ist das, was dahinter steckt. Aber du musst das ganz bewusst empfangen. Das ist wichtig. Übrigens empfangen wir alle Gaben. Wir empfangen unsere natürlichen Begabungen und Fähigkeiten auch von Gott. Die sind auch ein Geschenk. Wenn du gut in Mathe bist oder gut wo auch immer drin. Das ist auch ein Geschenk. Aber dieser übernatürliche Gabenbereich, dass Gott einen Bonus gibt, sozusagen zur Mitgliedschaft, ein Präsent überreicht. Das hat ganz besonders was und ausschließlich mit einem Geschenk zu tun. Er möchte dich überraschen. Gott hat da Freude dran. Das macht ihm Spaß. Er sieht dich auf deinem Weg, wenn du mit ihm unterwegs bist, und er sagt sich, wofür können wir diesen Kerl mal gebrauchen? Oder diese Kerlin. Und die Bibel lehrt uns, dass wir in dem Moment, wo wir Jünger von Jesus Christus werden, also wo wir ihm unser ganzes Leben hingeben, das bedeutet, dass wir auch das, was wir sind und haben, ihm zur Verfügung stellen, dass in diesem Moment der Heilige Geist etwas in uns prägt, etwas in uns hineinlegt, sozusagen bei unserer Geburt. Und mit dieser Gnadengabe können wir nun der Gemeinde ganz besonders dienen. Aber das ist eben wichtig. Diese Gabe kommt im Dienst zur Entfaltung. Es gibt begabte Schüler, zum Beispiel sprachbegabte Schüler. Die sind richtig gut da drin, Sprache zu lernen. Aber wir müssen mal unsere Yvonne fragen, die kennt sich mit Sprache ein bisschen aus. Wenn du die Sprache nicht einsetzt, wird die Gabe dir nichts bringen. Das heißt, das ist immer die wichtigste Erkenntnis. Sobald Gott etwas gibt, will das weiterfließen. Das soll entwickelt werden. Das heißt, du musst sie einsetzen. Deswegen darf es keinen Christen geben, der in der Konsumhaltung verbleibt. Und wenn du da schon viele Jahre drin bist und dir sagst, ach, ich werde sowieso nicht gebraucht und ich kann nichts, oder aber ich möchte nicht mehr, weil ich schlechte Erfahrungen gemacht habe, dann ist das eine schwierige Situation, weil der Heilige Geist in dir nicht mehr so wirken kann, wie er es möchte. Und deswegen ist es wichtig, dass du wieder dahin zurückkehrst, deine Gnadengabe, wenn du sie gefunden hast, auch einzusetzen. Das frage ich dich jetzt. Welche Gnadengabe hast du empfangen? Weißt du das? Wenn man dich um 2.30 Uhr nachts wecken würde und sagen würde, welche Gnadengabe, dann müsstest du wie aus der Pistole geschossen sagen können, was das ist. Aber das können wir oft nicht. Und das hat mit vielen Dingen zu tun. Natürlich ist es anstrengend, ein Manager in meinem Leben zu sein. Oft lassen wir das liegen. Wir beschäftigen uns damit nicht mehr weiter. Vielleicht haben wir das mal irgendwann in unserer Jugend getan und dann ging es nicht weiter. Es ist so das Gesetz der Schwerkraft. Manchmal, da wissen wir das vielleicht schon, was wir können, aber wir vergleichen uns ständig. Und wir denken, ich werde nicht gebraucht. Andere, die können das ja viel besser. Eine Gabe ist aber nicht nur dann eine, wenn sie alle anderen Gaben in den Schatten stellt. Verstehst du? Du musst das einsetzen in dem Rahmen, den Gott dir gibt. Das ist absolut wichtig. Egal wie hoch die Talente sind, die Gott dir gab. Entscheidend ist, dass du sie einsetzt. Und manchmal ist es auch ein falsches Streben nach Perfektion, ein immer mehr wollen über den eigenen Stand hinaus. Das ist natürlich nicht gut, weil dann werden wir stolz und dann sind wir schnell beleidigt. Verbringe Zeit mit Gott und lass ihn hineinreden in diese Frage, nämlich was er dir verliehen hat für Fähigkeiten und für Gaben und wo du sie einsetzen kannst. Der nächste Punkt hat ein Stück damit zu tun. Erfreue dich an den Gaben anderer. Also wir dienen mit der Gabe, mit der wir empfangen haben, als Haushälter der vielfältigen Gnade Gottes. Die vielfältige Gnade Gottes wird erkennbar an den vielen Gaben, die es gibt. Also Gott hat diese erste, ich stelle mir die Gemeinde in dem Fall ist es hier Petrus, bei Paulus ist es dann ja die Gemeinde in Korinth, der er viel zu den Gaben erzählt. Ich stelle mir das vor, wie Gott auf diese Gemeinde guckt und sagt, da ist ja jetzt erstmal vielleicht nicht gleich so viel gewesen. Die Menschen hatten noch nicht so viel Schulbildung und das waren alles ganz junge Leute im Glauben. Und dann hat Gott gesagt, jetzt habe ich richtig Spaß daran, da mal so richtig die Bomben hochgehen zu lassen. Da wird es eine Gabenexplosion geben. Und Paulus, der schreibt das mal in 1. Korinther 12, Vers 11, und zwar total überrascht fast. Er schreibt, das alles aber wirkt derselbe eine Geist, der einem jeden das Seine zuteilt, wie er will. Also Paulus war völlig begeistert davon, was es plötzlich für Gaben in Korinth gab und was für Leute da welche Gabe bekamen. Völlig überraschend. Im Griechischen steht hier ein Wort, das heißt Poikilos. Und das bedeutet tatsächlich Vielfarbigkeit, weil genauso ist Gott. Er schüttet die Gaben reichhaltig aus. Und da bekommen Leute Gaben, denen man das zunächst gar nicht zugetraut hätte. Ich habe schon manchmal Leute getroffen, die eigentlich von ihren natürlichen Begabungen her begrenzt waren. Aber Gott hat ihnen die Gabe gegeben, in das Leben von Menschen hineinzusprechen. Eine Art prophetischer Gabe. Tja, der Geist segnet, wen er will. Und da steht plötzlich der ganz Kluge neben dem nicht so Klugen, der Hochintellektuelle neben dem weniger Gebildeten. Und Gott verteilt die Gaben, wie er will. Das ist ein Wahnsinnsgeschenk. Aber ich habe oft in der Gemeindearbeit den Eindruck, dass uns die Vielfalt der Gaben eigentlich eher irritiert. Wir haben da eher Schwierigkeiten mit. Manchmal macht uns das sogar Angst. Wir vergleichen uns mit den anderen und können oft nicht miteinander so gut auf eine Linie finden. Vielleicht kennt ihr dieses Bild hier aus dem Bereich des Coachings. Die Lehrer kennen das bestimmt alle. Wir haben es hier mit einem Bild aus der Tierschule zu tun. Und der Lehrer gibt nun den verschiedenen Schülern folgende Aufgabe. Um euch fair benoten zu können, muss jeder von euch dieselbe Aufgabe meistern. Bitte kletternd diesen Baum rauf. Und dann haben wir hier verschiedene Tiere. Unten links, der gefällt mir am besten, den Vogel, den übersieht man nämlich immer. Also für den Vogel bedeutet diese Aufgabe eine komplette Unterforderung, auf den Baum klettern. Für den Affen ist es perfekt, das ist genau in seinem Metier. Ja, das ist sein Ding. Der Affe soll auf Bäume klettern. Dann kommt schon der Pinguin, da wird's schwierig. Lassen wir mal Elefant, Pinguin aus und kommen mal zu dem Fisch. Wie soll denn der das machen? Der kann ja noch nicht mal sein Lebensumfeld verlassen. Es ist unmöglich für ihn, auf den Baum zu klettern, während der Hund ganz rechts außen vielleicht theoretisch eine Chance hat, ein paar Meter hochzukommen. Was ist das Besondere an diesem Bild? Und deswegen ist es auch ein wirksames Tool für den Coaching-Bereich. Wir alle sind anders und wir alle gehen mit den Aufgabenfeldern unseres Lebens anders um. Wir sind anders dafür präpariert. Für den einen ist es leicht, etwas zu schaffen, für den anderen schwer. Gemeinde bedeutet, dass wir den Reichtum der Gaben als einen also dass wir die Vielfalt der Gaben als einen Schatz begreifen und nicht sagen, wo will denn der Hund schon wieder hin? Und warum watschelt da wieder nur der Pinguin da nur rum? Ich habe mal eine schöne Predigt gehört, das darf ich euch heute nicht mehr erzählen wegen der Zeit. Matthias hat mich schon darauf hingewiesen. Ich kann es nur anreißen. Da hat ein Pastor genau zu diesem Thema nicht dieses Bild verwendet, sondern er hat verschiedene Autos auf der Kanzel aufgebaut. Matchbox-Autos, das Feuerwehrauto, den Polizeiwagen, den Trecker. Das war auch super, weil genau so ist es. Ein Trecker wird den Sportwagen neben sich immer doof finden. Weil der will immer nur heizen und immer nur gewinnen und immer nur schnell sein. Er ist ein Trecker, er kann Lasten tragen und bewegen. Der Sportwagen wird den Trecker sturzlangweilig finden. Und so ist es in Gemeinde oft auch. Und wir müssen kapieren, dass das Vielfalt bedeutet und dass das eine Gabe Gottes ist. Und uns gegenseitig helfen, den Sportwagen an der richtigen Stelle in der Gemeindearbeit einzusetzen. So, jetzt komme ich ins Erzählen. Wir haben noch einen fünften Punkt. Und mit allem sollen wir Gott ehren. Und das ist wahrlich nicht der Unwichtigste, denn der fasst das alles zusammen. Worum es geht, wenn wir als Nachfolger leben, ist, dass wir mit unserem ganzen Leben Gott ehren. Dass durch jede Tätigkeit, die wir tun, Gott wirkt, hindurch wirkt. Hier heißt es, wenn jemand redet, rede er es als Gottes Wort. Wenn jemand dient, tue er es aus der Kraft, die Gott gewährt. Was ist hier gemeint? Es geht eigentlich um deine persönliche Vokation. Egal, was du machst, und dafür muss es kein geistliches Lehramt sein, kein Religionslehrer oder Pastor musst du sein, sondern egal, was du tust, in allem, was wir machen, soll Gott geehrt werden. Und in allem soll Gott handeln. Stellt euch einmal die Erde vor und Gott wäre wieder hier bei uns, in unserer direkten Umgebung. Ich sage euch, wir würden staunen, was für eine geistliche Dimension die säkularsten Aufgaben hätten. Weil in Wahrheit alles vom Schöpfer kommt und alles ihn ehrt. Das Aufräumen ehrt ihn, das Bauen ehrt ihn, alles. Denn er hat das alles konzipiert. Das heißt also, wenn du ein Tischler bist, dann sei ein Tischler im Namen Gottes. Übe den Beruf aus in der Kraft des Heiligen Geistes. Entdecke die göttlichen Prinzipien in dieser Tätigkeit. Wenn du Hobbyornithologe bist, dann entdecke Gottes Handeln in der Vogelwelt. Wenn du Architekt bist, staune darüber, wie Gottes Baupläne in der Natur funktionieren und verstehe die physikalischen Prinzipien, die dahinter stehen. Baue etwas zur Ehre Gottes. Gott ist auch ein Bauherr, ein Schöpfer. Die Kinder ahmen den Vater nach. Es ist ein wunderbares Geschenk. Das heißt, jede Tätigkeit, die wir tun, hat eine solche Dimension. Jetzt sagst du, also wenn du wüsstest, was ich beruflich mache, das gilt für mich nicht. Ich bin Verwaltungsangestellter. Ich sage, das geht bei jedem Beruf und bei jeder Tätigkeit. Du kannst sogar Ordnung im Keller schaffen in der ordnenden Kraft des Heiligen Geistes. Du kannst ordnen und Akten weglegen in der Kraft Gottes. Alles hat einen tieferen Zweck und dieser tiefere Zweck muss entdeckt werden. Martin Luther war das sehr wichtig. Wir haben eben eine evangelische Vokation ausgesprochen und Martin Luther hätte das gut gefallen. Denn Luther hat genau das entdeckt. Er hat gesagt, die Menschen haben nicht nur einen Job, sondern sie haben eine Berufung. Deswegen sagen wir übrigens zu Arbeit Beruf. Das war vorher nicht so. Berufung, das hatten nur die Geistlichen und die Adligen. Der Rest ging einfach mal lochen. Aber Luther hat erkannt, dass Gott einen jeden von uns mit seiner Tätigkeit in eine Berufung beruft. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, weil mit Luther gesprochen ist unter diesem Gesichtspunkt die Stallmagd, so wie er das gesagt hat, dem Fürsten gleichgestellt. Das heißt, wenn du zur Arbeit gehst, hat das eine geistliche Dimension, egal was du tust. Und da ist natürlich die Frage, mit welcher Einstellung tust du deine Arbeit? Petrus würde sagen, alles zur Ehre Gottes. Tut das als Oikonomoi, als Manager der Gaben Jesu Christi. Setzt euch mit ganzer Kraft ein. Dient ihm, denn daraus erwächst große Freude und ein großer Reichtum. Ich möchte euch zum Schluss fünf Fragen mitgeben, die mir auch mal so weitergeholfen haben und die ich häufig oft auch in der Jugendarbeit mit jungen Leuten besprochen habe. Und die gucken wir uns nur mal kurz an. Wenn ihr Interesse habt, schicke ich euch die einfach zu. Die sprechen eigentlich auch für sich selbst. Wenn du deine Berufung suchst, dann stell dir diese fünf Fragen. Was macht dir Freude und erfüllt dich mit Leben? Weil es gibt eine natürliche Berufung, die hat Gott in dich hineingelegt und die ist erkennbar, oft da, wo dir etwas Freude macht. Gott ist ein Gott der Freude und er will, dass du Spaß hast an deiner Berufung. Also was macht dir Freude und erfüllt dich? Was treibt dich aus dem Bett? Wo vergisst du die Zeit? Die zweite Frage, wo liegen deine Stärken? Das ist nicht immer das, was wir lieben, sondern es ist das, wo wir merken, das fällt mir leicht. Wenn ich das mache, dann funktioniert das gut. Dann die dritte Frage, wo ist ein Bedürfnis in der Welt, das dich bewegt? Das ist eine ganz wichtige Frage. Wir wurden nicht nur dafür geschaffen, dass es uns hier gut geht und wir rumsitzen, sondern in dieser Welt sind durch die Sünde Löcher gerissen. Es gibt Bedürfnisse und Gott zeigt uns oft die Stelle, wo wir ein Bedürfnis stillen sollen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Find a need and fill it, sagen die Engländer. Also finde ein Bedürfnis und fülle es aus. Frage 4, was sagen Menschen in deiner Nähe über deine Fähigkeiten? Menschen sagen immer viel, du musst weise Ratgeber suchen, aber wenn sie dich lieben und wenn du ihnen wichtig bist, dann können sie dich spiegeln. Es ist euch mal aufgefallen, das ist nämlich ja unser Problem, unsere Augen gucken immer nach vorne, wir sehen uns selber nicht. Und deswegen brauchen wir Leute, die uns selber sehen können und die uns helfen, herauszufinden, wo vielleicht unsere Berufung liegen könnte. Und dann, last but not least, auf was weist dich Gott immer wieder hin? Wo will er dich haben? Wo hast du das Gefühl, ja, da soll ich mein Leben investieren? Das sind 5, denke ich, hilfreiche Fragen. Gott segne dich auf diesem Weg, dass du deiner Berufung wieder neu nachgehst und gib dir Freude am Oikonomoi sein. Amen. Ich bete. Lieber Vater, ich danke dir für diesen Text und ich danke dir dafür, dass wir von dir gerufen werden. Und du bist kein Verführer und jemand, der unser Leben ja benutzen will für irgendwas, sondern du liebst uns wirklich. Und du möchtest, dass unser Leben gelingt. Und dafür danke ich dir. Aber du siehst auch, wie viele vielleicht heute Morgen diese Frage beschäftigt, wozu sie denn eigentlich hier sind. Dann gib uns doch neu diese Kraft und Energie, dieser Frage nachzugehen. Dass wir unsere Begabungen erkennen, auch die Gnadengaben, die du gibst, dass wir sie einsetzen, dass wir neuen Lebensmut finden und dass wir dienen in deinem Namen und dadurch unser eigenes, aber auch das Leben anderer Menschen reicher wird. Gib du Kraft dazu, hilf du dazu, darum bitten wir dich. Amen.